Wir haben vor der Pause etwas gehört von dem Gesetz des Messias, Torato Shel Mashiach, das Gesetz des Christus. Nun, das wurde im Judentum erwartet, dass der Messias eine neue Tora bringt, die sich unterscheiden würde von der Tora, die er Israel am Sinai gegeben hat. Und genau das ist geschehen. Im Neuen Testament haben wir ganz viele Gebote, die richten sich an die Gemeinde. Und es sind hunderte von Geboten. Im Judentum ist man stolz auf systematisch geordnet, hat man die Gebote in der Tora auf 613 eingeordnet. Man ist stolz auf 613 Gebote, aber ich muss sagen, wir haben im Neuen Testament noch viel mehr. Ein Beispiel. Man nehme den ersten Timotheusbrief und streiche sich alle Befehlsformen an, Imperative. Man wird also ohne Mühe, sagen wir, 30 finden. Den kurzen Brief. Zweiter Timotheusbrief. Jede Befehlsform anstreichen und man hat wieder mehr als 30 Gebote. Also grob gesagt haben wir schon mal 60. Dann noch einen kurzen Brief, nehmen wir den Titusbrief. Ja, gerade nochmal 30 Gebote, da haben wir schon 90. So, jetzt gehen wir dann zu den längeren Briefen, Römerbrief, 1. Korinther, 2. Korinther und so weiter. Wir kommen auf viel mehr als 613 Gebote. Und ein Unterschied, der so deutlich in die Augen springt, in der Tora vom Sinai, du sollst. Und das Übliche im Neuen Testament: Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie der Christus die Gemeinde geliebt hat. Direkte Imperative sind das Charakteristische. Nicht? Ihr Männer, ihr sollt eure Frauen lieben, sondern liebet eure Frauen. Was bedeutet dieser Unterschied in der Sprache? Sehr viel. Die Tora richtete sich an Israel nach dem Fleische. Das heißt, an ein irdisches Volk Gottes, bei dem der große Teil, als sie aus Ägypten ausgezogen waren, gar nicht wirklich bekehrte Gläubige waren. Und wir sehen auch diese großen Probleme von Rebellion und Ungehorsam in der Wüste, nicht wahr? Das ist also so, das Gesetz vom Sinai richtet sich an eine große Zahl, die gar nicht bekehrt sind. Und trotzdem soll die Tora das normale Zusammenleben eines solchen Volkes regeln. Und darum, manche Gesetze, die gehen von einer bestimmten Situation aus, die nicht so schön ist. Und dann wird erklärt, wenn das so und so ist, dann muss so und so gehandelt werden. Ja, weil eben Gott bei diesem irdischen Volk ausgeht von einem Volk, bei dem ein großer Teil gar nicht eben erneuert waren durch den lebendigen Glauben. Und darum sind die Erwartungen auch tiefer gesteckt. Hingegen bei der Gemeinde, da geht Gott aus von wahren Gläubigen, die wiedergeboren sind, die das neue Leben haben, die sagen können mit Paulus: Christus lebt in mir, Galater 2, Vers 20. Und er ist die Kraft. Ein Volk, das, wo jeder Einzelne den Heiligen Geist besitzt, als Kraft, um im Geist zu leben. Und darum sind die Anforderungen viel höher. Nicht wahr? Du sollst nicht Ehe brechen. Ich habe schon manche Ehen gesehen, die wurden nicht gebrochen, aber so schön waren sie jetzt auch nicht. Ja? Aber das ist doch etwas ganz anderes. Ihr Männer, liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Das ist völlig anderes. Nicht wahr? So haben wir zwar viele Übereinstimmungen zwischen dem Gesetz vom Sinai und dem Gesetz des Christus, Aber sie werden anders formuliert. Und eben in der Regel so direkt mit einem Imperativ formuliert, wie ich das erklärt habe. Weil hier erwartet wird, dass diese Menschen durch die Kraft des Heiligen Geistes und durch die Kraft des neuen Lebens das auch umsetzen können. Und dann ist aber zu beachten, es gibt nebst den Übereinstimmungen gibt es auch Unterschiede. Es gibt Dinge, die im Gesetz vom Sinai gegolten haben, die man im Gesetz des Christus nicht mehr findet. Darum habe ich keine Tzitziot, ja, wie die Orthodoxen in Israel. Da am Anzug hätte ich da noch diese Fäden, ja? Warum nicht? Ja, weil die Tzitziot, diese Gedenkfäden nach 4. Mose 15 zur Torah vom Sinai gehören. Und im Gesetz des Christus wird das nicht gefordert. Und dann gibt es noch viele andere Unterschiede. Zum Beispiel könnte bei mir manchmal jemand feststellen, ich habe trage zwei verschiedene Stoffe. Ja, aber gemäß der Torah vom Sinai, unter der ich nicht stehe, dort wird verlangt, keine zwei verschiedenen Stoffe zu tragen. Und, ja? Und auch zum Beispiel in den 10 Geboten gibt es das Gebot, gedenke des Sabbattages, dass du ihn beobachtest. Und das wird im Gesetz des Christus nirgends wiederholt. Nirgends wird gesagt, Brüder, haltet den Sabbat ein. Ja, weil das eben zum Gesetz vom Sinai gehörte. Und nach 2. Mose 31, letzter Abschnitt, das Zeichen des Bundes mit den Kindern Israel war. Nicht mit den anderen Völkern, nur mit Israel. Und auch nicht eben zu dieser Beziehung von dem Messias zur Gemeinde gehört. Darum haben wir das nicht. Und Paulus sagt in Kolosser 2, niemand soll euch verurteilen im Blick auf Sabbate. Ja, so sind die Unterschiede. Aber jetzt hier gerade in Epheser 6 haben wir ein Beispiel, wie sich das eben, wie es viele Übereinstimmungen gibt vom Gesetz des Christus und dem Gesetz des Sinais. Da steht, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Und jetzt, ehre deinen Vater und deine Mutter, welches das erste Gebot mit Verheißung ist, damit es dir wohl ergehe und du lange lebst auf der Erde. Das Zitat hier aus 2. Mose 20 sagt nicht, die Gemeinde steht unter den 10 Geboten, sondern seht ihr, das Gesetz des Christus stimmt auch da ganz genau überein mit dem Gesetz vom Sinai. Aber es gibt Unterschiede. Und darum ist es ganz wichtig, man sollte nicht argumentieren von der Tora her auf das, was Christen, die zur Gemeinde gehören, tun sollen, sondern man soll argumentieren vom Neuen Testament her und dann zeigen, ja, das und das wurde auch schon im Gesetz so und so gesagt. Und das macht der Apostel Paulus in seinen Briefen auch wiederholt. Ohne dass eben die Gemeinde unter das Gesetz vom Sinai gestellt wird. Sie steht unter dem Gesetz des Christus. Und zum Beispiel im Gesetz steht, du sollst nicht stehlen. Ja, im Epheserbrief hatten wir doch gelesen, in Kapitel 4, Vers 28, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Und dann geht es noch weiter. Sondern arbeite viel mehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er den Bedürftigen etwas zu geben habe. Ach so. Nicht nur einfach nicht stehlen, sondern sogar noch arbeiten, um dort, wo es gut ist und richtig ist, einsetzen zu können. Das ist viel höher. Aber es stimmt auch da wieder überein. Und nun wird eben erklärt, wie erhaben das schon in der Tora war, Vater und Mutter zu ehren. Das war dann sogar ausdrücklich verbunden für das irdische Volk Gottes mit einer Verheißung, länger auf dieser Erde leben zu können. Das heißt nun aber nicht im Neuen Testament, dass man bei Gehorsam den Eltern gegenüber zu erwarten hat, dass man eben dann lange lebt. Das kann so sein, aber muss nicht. Es wird einfach gezeigt, wie erhaben das Gebot schon in der Tora war, mit einer ganz speziellen Verheißung für irdischen Segen. Und übrigens, es steht hier wirklich ihr Kinder. Und das Wort Kinder meint Kinder. Also es ist ja nicht so, dass die Eltern, wenn die Kinder oder ihre ehemals Kinder 30 sind und 40, dass die Eltern sagen, du machst das und du machst das und du machst das. Ja, wie war das? In 1. Mose 2, Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhangen. Aber wie ist es für die, die ledig geblieben sind? Ja, der Herr Jesus hat das gezeigt an der Hochzeit von Kana. Er war etwa 30 Jahre alt. Dann gab es zu wenig Wein. Mutter Maria kommt und sagt, Sie haben keinen Wein. Das war ein Befehl. Ja, man kann mit einer Aussage kann man einen Befehl ausdrücken. Wie, ich habe das ja schon von einem Kind erlebt zu Hause, ist da am Tisch und sagt, Zasse. Und dann war klar, was die Erwartung war, ja? Aber es ist kein Befehl. Sie sagt ja nur Zasse. Aber das war ein Befehl. Und Maria sagte, sie haben keinen Wein. Und der Herr reagiert, indem er auf Distanz geht und sagt, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Das ist wie französisch Madame. Auf Hebräisch wäre das Gweret, Gwirti. Das ist sehr höflich. Aber ich muss sagen, meine Mutter habe ich normalerweise nicht Madame gesagt, auch wenn ich mit ihr Französisch gesprochen habe. Und eben, der Herr hat da gezeigt, einem 30-jährigen Sohn muss die Mutter nicht mehr sagen, jetzt musst du das machen und das machen. Aber sie hat sofort akzeptiert und hat gesagt, was irgendwer euch sagt, gebieten mag, tut. Und als der Herr vom Vater den Auftrag bekam, hat er Wasser in Wein verwandelt. Also man muss einen Unterschied machen zwischen Kindern und Erwachsenen, Nachkommen. Vers 4, Epheser 6, Vers 4. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ist auch wieder ein ganz direktes Gebot des Gesetzes des Christus. Ich habe hier auf dem Blatt geschrieben, Väter dürfen ihre von Gott gegebene Autorität nicht missbrauchen. Und eben da Kinder zum Zorn reizen. Man kann sich fragen, warum es nicht heißt, ihr Mütter reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Und die Erfahrung zeigt, es kommt auch nicht gerade oft vor, dass die Mutter das macht. Die können das auch, ja? Aber die Gefahr ist echt bei den Vätern. Und zeigt auch wieder, wie schnell das geschieht, dass man die Autorität eben falsch einsetzt. Und dass man sagen muss als Vater, das war falsch. Und dann ist es auch wichtig in solchen Dingen, dass man als Vater sich bei den Kindern auch entschuldigen kann. Das ist sehr wichtig. Es gibt Väter, die entschuldigen sich nie bei den Kindern. Und das ist gar nicht gut. Und es ist nicht, dass man dann die Autorität als Eltern verliert, wenn man sagt, das war jetzt wirklich nicht richtig. Und das tut mir leid. Ja, aber wie ist es jetzt? Mütter dürfen das in dem Fall. Steht ja nur von Vätern. Das ist ein gutes Beispiel. Wenn wir das Neue Testament lesen, müssen wir lesen, was steht da. Ja? Und hier steht, ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Aber es ist natürlich so, dass jedes Gebot im Neuen Testament hat auch eine moralische Kraft, die weitergeht. Ja, dann muss ich die Mutter klar sagen, ja, der Vater darf das nicht, ich dürfte das auch nicht. Gut, ich bin ein bisschen weniger in der Gefahr, das zu tun, aber ich dürfte das auch nicht. Und ein Bruder dieses Kindes müsste sich sagen, oh, natürlich steht das von den Vätern, aber ich als Bruder darf meinen Bruder auch nicht zum Zorn reizen. Ja? Das ist die moralische Anwendung eines Gebotes. Noch ein anderes Beispiel, damit man wirklich draus kommt. 1. Timotheus 2 sagt, als neutestamentliches Gebot des Christus, des Gesetzes des Christus, Frauen sollen sich züchtig kleiden. Ja, aber das heißt natürlich nicht, dass Männer eben so enge Hose tragen dürfen, dass man sagen muss, das ist gar nicht sittlich. Ja, steht ja nur für Frauen. Ja, natürlich steht es für Frauen. Hat auch seinen Grund. Aber beim Mann ist die Gefahr weniger groß, aber sie ist auch da. Und darum hat dieses Gebot auch eine moralische Kraft eben für Männer. So muss man die Bibel lesen. Was steht da? Auslegen, so wie es da steht, und dann fragen, und wie kann man das anwenden? Was hat das für eine Bedeutung für eine ähnliche Situation? Ist noch nicht ganz gleich, aber ist doch vergleichbar. Und dann gibt die Bibel uns Antwort eben auch auf Fälle, die nicht so ausdrücklich in der Bibel genannt sind. Und dann wird gesagt, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ich habe dazu geschrieben, aufziehen, griechisch ektrepho, heißt ernähren. Aufziehen bis zur Erwachsenenreife. Ja, das ist die Aufgabe der Eltern, die Kinder aufzuziehen durch all diese Jahre hindurch, bis sie eben die Erwachsenenreife erlangt haben. Und man ist auch eben verantwortlich, dass die Kinder das bekommen, was nötig ist. Eben angefangen von der Nahrung und aufgehört bei all dem, was man Kindern eben weitergeben muss. Und dann Zucht steht Paideia. Das kommt von dem Wort Pais, Kind. Also, das bedeutet eigentlich Kindererziehung. Und das Wort hat den Sinn, nach Wörterbuch, Unterweisung, aber auch Strafe. Aber es ist wichtig, man muss nicht immer denken an Strafe. Es gehört eben auch zu diesem Begriff, gehört eben auch, dass man Dinge erklärt, Zusammenhänge verständlich macht. Bei den ganz kleinen Kindern ist das ja schwierig, weil die oft Zusammenhänge nicht einfach so verstehen. Es gibt Mütter, die sind down am Schwatzen. Ja? Man muss nicht alles voll schwatzen. Man muss einfach den Kindern sagen, so ist es und das ist so zu geschehen. Aber man muss den Kindern dem Alter gemäß die Dinge, die Zusammenhänge erklären. Und das gehört auch dazu. Also nicht nur einfach Strafe, sondern eben Erklärung in Liebe und Unterweisung. Und dann haben wir eben diesen Ausdruck Ermahnung des Herrn. Und das ist hier das Wort Nuthesia. Nu, das ist die Kurzform von Nus, Verstand. Und dann Thesia heißt Legung, also in den Verstand hineinlegen. Im Deutschen haben wir das Wort ans Herz legen. Ganz schöner Ausdruck. Und Nuthesia meint eben genau das. Nus ist eben die Vernunft, aber auch überhaupt auch das Empfinden und Wahrnehmen ist alles mit eingeschlossen. Und so ist das eben eine Ermahnung, sehr liebevoll, die wirklich auch das Innerste des Menschen erreicht oder zu erreichen sucht. Eben das, was wir ausdrücken mit ans Herz legen. Dann kommen wir zu Vers 5. Ihr Knechte, gehorcht euren Herrn nach dem Fleisch mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens als dem Christus. Nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Knechte Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut und mit Gutwilligkeit dient, als dem Herrn und nicht den Menschen. Da ihr wisst, dass was irgendein jeder Gutes tut, er dies vom Herrn empfangen wird. Er sei Sklave oder Freier. Jetzt geht es um das tägliche Leben, nicht in der Familie, sondern im Zusammenhang mit der Arbeit. Es ist ja bekannt, dass gerade im ersten Jahrhundert sehr viele Menschen aus der Sklavenschicht, die ja ein wichtiger Teil der Gesellschaft war im Römischen Reich, zum Glauben kamen. Ganz viele Sklaven. Darum haben ja manche Philosophen damals gesagt, Christentum, das ist etwas für dumme Leute. Schaut mal, wie viele Sklaven das glauben. Und das war sehr schwierig für diese Leute, je nach Situation. Es gab Familien mit Sklaven, das war nicht zum Aushalten, denn die wurden behandelt wie Tiere. Aber es gab auch Familien, die haben die Knechte oder die Sklaven so gehalten wie Familienmitglieder. Und das waren Arbeitskräfte, die hatten Kost und Logis. Und das war auch in dem Sinn schon eine Art Bezahlung, ja. Und dann eben konnten die sogar ins Familienleben integriert werden. Und es gab Sklaven, die wurden eingesetzt als Unterweiser der Kinder. Also die hatten sogar in der Kindererziehung dann eine Rolle. Ja, aber eben je nachdem war es schwierig. Und hier wird jetzt erklärt, wir sind ein himmlisches Volk. Und trotzdem leben wir in einer Welt, die auch gesellschaftlich so verdreht werden kann, wie das im Römischen Reich war mit diesem ganzen Sklavenwesen. Und dann erklärt der Apostel, ihr Knechte, gehorcht den Herrn nach dem Fleisch, mit Furcht und Zittern und in Einfalt eures Herzens als den Christus. Ihr müsst diese Arbeit sehen als ein Dienst für Christus. Was? Im Römischen Reich wurde körperliche Arbeit als etwas Minderwertiges gesehen. Die Oberschicht, die setzte sich ganz klar ab, denn für sie war klar, körperliche Arbeit ist etwas für Sklaven. Und darum war die Arbeit wirklich als etwas Niedriges gesehen, die körperliche Arbeit. Und das ist schon eindrücklich, wie durch die Veränderung, durch das Evangelium Europa so anders geformt wurde. Und gerade, ich mache ein bisschen einen Sprung, in der Reformation. Die Reformatoren haben betont, Arbeit ist Gottesdienst. Und das ist genau direkt ableitbar von hier. Also diese Arbeit tun für Christus. Ihm dienen in der Arbeit. Und die Reformatoren haben gezeigt, körperliche Arbeit ist nichts, was minderwertig ist. Jede Arbeit ist vollwertige Arbeit und soll als ein Dienst für den Herrn getan werden. In dieser Zeit entstand der Ausdruck Beruf. Das ist ein ganz schöner Ausdruck, denn das drückt aus, ich sehe meine Arbeit als eine Berufung von Gott. Schreiner zu sein, aus Berufung. Lehrer zu sein, aus Berufung. Dann sieht man die tägliche Arbeit ganz anders, als das so mit dem Wort Job umschrieben wird. Das drückt nicht die Überzeugung einer Berufung aus. Ja? Aber das ist die biblische Sicht der Arbeit. Und dann wird eben auch gezeigt, nicht mit Augendienerei als Menschengefällige. All das, was wir wissen in unserer Gesellschaft, wie diese Dinge eine Riesenrolle spielen. Aber das ist für Christen ein No-Go, machen wir nicht mit. Sondern wir sind uns bewusst, wir sind Knechte Christi. Und wir tun den Willen von Willen Gottes und das eben von Herzen, nicht mit der Faust im Sack. Mit Gutwilligkeit. Und nochmals, wie gesagt, für den Herrn, als dem Herrn, nicht den Menschen. Und dann die Aussicht, sogar für die tägliche Arbeit wird es einmal vor dem Richterstuhl des Christus Lohn geben. Für die Ewigkeit. Ja, es wird gesagt, da ihr wisst, dass was irgendein jeder Gutes tut, er dies vom Herrn empfangen wird, er sei Sklave oder Freier. Das gibt eine ganz andere Sicht auf den Alltag. Dass die tägliche Arbeit als Dienst für den Herrn mit Lohn in der Ewigkeit rechnen kann. Und dann kommt nachdem die Arbeitnehmer beschrieben sind, die Beschreibung der Arbeitgeber. Vers 9. Und ihr Herrn tut dasselbe gegen sie. Und lasst das drohen, da ihr wisst, dass sowohl ihr als auch euer Herr in den Himmeln ist und dass bei ihm kein Ansehen der Person ist. Unglaublich, was da gesagt wird. Wenn man das anschaut auf dem Hintergrund der Gesellschaft des Römischen Reiches von damals. Die Herren, die sich so gerne als Tyrannen aufgeführt haben über ihre Knechte oder Sklaven, hier wird gesagt, lasst das drohen. Und ihr müsst euch im Klaren sein, ihr seid selber auch Untergebene. Über euch ist der Herr. Und dieser Herr ist der Herr von euch und auch von euren Arbeitnehmern. Und dann sieht man die Arbeitnehmer ganz, ganz anders. Und weiter wird gesagt, und überhaupt bei Gott ist gar kein Ansehen der Person. Die sozialen Unterschiede, die Klassen in der Gesellschaft, die gibt es. Und die sind eine Tatsache. Und die werden in der Bibel auch nicht in Frage gestellt. Nicht wahr? Im zweiten Johannesbrief schreibt Johannes einer Frau und ihren Kindern. Und er nennt sie Kyria, Herrin. Das war eine Frau aus der High Society. Ja? Und er spricht sie an mit diesem Titel, den sie hatte. Also die Anerkennung von sozialem Rang, das ist nicht etwas Falsches. Aber wenn wir uns immer bewusst sind, vor Gott gilt das überhaupt nicht. Vor Gott ist kein Ansehen der Person. Dann wird das alles eben an den richtigen Platz gerückt. Nun, nachdem so die verschiedenen Verhältnisse beschrieben sind, in der Ehe, in der Familie, auf der Arbeit, jetzt kommen noch Anweisungen für den geistlichen Kampf. Vers 10. Im Übrigen, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr zu bestehen vermögt gegen die Listen des Teufels. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Deshalb nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag zu widerstehen und nachdem ihr alles überwältigt habt, zu stehen vermöget. Steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustharnisch der Gerechtigkeit und an den Füßen beschut mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens, indem ihr über das alles ergriffen habt den Schild des Glaubens, mit dem ihr imstande seid, alle folgenden Pfeile des Bösen auszulöschen. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das Gottes Wort ist, zu aller Zeit betend, mit allem Gebet und Flehen in dem Geist und eben hierzu wachend in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und für mich. Jetzt geht es um geistlichen Kampf. Ja, wir sind ein himmlisches Volk, im Gegensatz zu Israel, dem irdischen Volk. Das irdische Volk Gottes hatte Feinde von Fleisch und Blut. Und das wurde auch deutlich, als unter Josua das Land Kanaan in Besitz genommen wurde. Da musste Israel gegen diese kanaanitischen Völker bestehen und sie überwinden. Aber für die Gemeinde wird ganz klar gesagt, Vers 12, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Nicht wahr, wenn man denkt, wie ist die Kirchengeschichte gelaufen? 2000 Jahre. Und wie hat da die Christenheit im 4. Jahrhundert schließlich den Griff zur Macht und zum Schwert gemacht? Unmöglich, wenn man die Bibel gelesen hätte und befolgt hätte. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Die Gemeinde hat keinen Kampf gegen Menschen mit Waffen. Aber es ist ein geistlicher Kampf und unsere Feinde sind der Teufel und die mit ihm gefallenen Dämonen, die hier beschrieben werden als Fürstentümer und Gewalten. Vers 12. Und sogar Weltbeherrscher dieser Finsternis. Geistliche Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Dieser Ausdruck Fürstentümer und Gewalten kommt im Neuen Testament oft vor, zum Beispiel auch Kolosser 1, Vers 16, und bedeutet, dass die Engelwelt, und das sind hunderte von Millionen, die sind gegliedert hierarchisch. Und eben auch die gefallenen Engel, ein Drittel ist gefallen, diese Engel sind auch hierarchisch geordnet und an der Spitze ist der Teufel. Und der Teufel ist ja an Raum und Zeit gebunden. In Hiob 1 wird er von Gott gefragt, woher kommst du? Als er vor Gottes Thron erscheint, als Ankläger. Und er sagt, vom Umherstreifen auf der Erde. Also, wenn der Teufel in Bangkok ist, dann ist er nicht in Herznach. Und wenn er in Herznach ist, dann ist er nicht in New York. Aber trotzdem gibt es diese Macht der Finsternis auf der ganzen Erde. Ja, natürlich, weil der Teufel eben einen Drittel der Engel von diesen Hunderten von Millionen, einen Drittel von den Engeln, die abgefallen sind, die hat er zur Verfügung. Und die sind stationiert weltweit. In Herznach und in Bangkok und überall. Und darum werden die genannt, die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Die Kosmokratoren dieser Finsternis. In Daniel 10, nach 3 Wochen kommt ein Engel mit Verspätung zu Daniel und sagt, dein Gebet ist schon vor 3 Wochen erhört worden, aber der Fürst des Königreiches von Persien hat mir Widerstand geleistet. Und erst als Michael, einer der ersten Fürsten, kam und mir half, habe ich den Sieg davongetragen. Also Engel können auch zu spät kommen. Das ist sehr tröstlich für solche, die schon mal zu spät kommen. 3 Wochen zu spät. Das zeigt auch, dass Engel eben Raum und Zeit unterworfen sind. Nur Gott ist allgegenwärtig. Und eben nicht der Zeit unterworfen. Darum weiß auch nur er allein die Zukunft. Aber eben, Engel sind auch so unterworfen und da sagt dieser Engel, der Fürst des Königreiches von Persien hat mir Widerstand geleistet. Und das macht klar, dass ein gefallener Engelfürst stand an der Spitze von Persien. In den weiteren Versen in Daniel 10 sagt dieser selbe Engel, jetzt werde er wieder gehen und dann werde er wieder einen Kampf haben. Und dann werde auch der Fürst des Königreiches Griechenland kommen. Oh, wieder ein anderer Kosmokrator, ja? Weltbeherrscher dieser Finsternis, der über Griechenland gesetzt ist. Ja, jetzt weiß man, wer hinter dieser griechischen Wirtschaftskrise steckt. Das ist ein gefallener Engel. Und diese ganze Korruption, die das herbeigeführt hat, das hat schon seine Ursachen. Die Weltgeschichte ist wie ein Doppelschach. Wir haben unten die Figuren, das ist Griechenland, das ist Persien, das ist Israel. Aber, man muss sich das vorstellen, im Doppeldeckerpack, oben noch einmal ein Schach und da sind diese geistlichen Mächte an der Spitze der verschiedenen Nationen, Völker und auch Stämmen. Darum gibt es bei den Stämmen diese Lokalgötter, die nur da gerade bei diesem Stamm eine Rolle spielen und bei jenem. Das sind Dämonen, die da lokal stationiert sind. Mag man sich erinnern, in Lukas Evangelium, der Jesus heilt diesen Besessenen von Gadara. Er treibt die Dämonen aus, diese Legion. Und die sagen, die bitten ihn, dass er sie nicht aus der Gegend wegschicken möge. Die wollten in Gadara stationiert bleiben, auch wenn sie jetzt aus dem Mann ausziehen mussten. Das zeigt diese örtliche Verbindung. Die sind also überall stationiert. Und übrigens, in Thailand weiß man das. Der Fürst des Königreiches von Thailand, der wird auf allen staatlichen Dokumenten abgebildet. Und der hat auch einen Namen und wird angebetet. Das ist ein Cherub, der dargestellt ist. Die wissen das. Aber es ist ein gefallener Engel Satans, der da an der Spitze steht. Und Daniel 12,1 sagt, Michael, der Fürst, der für die Kinder deines Volkes steht, wird zu Daniel gesagt. Der Engel Michael als ein Engelfürst von Gott, der steht für Israel. Ja, also das gibt uns eine ganz andere Sicht der Weltgeschichte. Und das wird uns hier vorgestellt. Und diese geistlichen Mächte, die stehen uns Gläubigen entgegen. Und ihr Ziel ist es, uns zu schaden. Sie können unser Heil nicht mehr wegnehmen. Denn Epheser 1, Vers 13 sagt, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist auf den Tag der Erlösung. Gott hat uns dieses Siegel gegeben, das er uns bringt bis auf den Tag der Entrückung. Aber was diese geistlichen Mächte können, ist, unsere Freude im Herrn zu rauben und auch den geistlichen Genuss all dieser Dinge, die wir im Epheserbrief gesehen haben, die Reichtümer des Glaubens. Wir haben gesehen, wie wir auserwählt sind vor Grundlegung der Welt, um heilig und tadellos zu sein vor dem Vater. Wir haben gehört, wie wir begnadigt worden sind in dem Geliebten, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen und. Wir können als Detailisten durchgehen, all diese geistlichen Segnungen erkennen, von denen Paulus in Epheser 1, Vers 3 sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern, in Christus. Ja, diese Mächte können uns hindern, dass wir durch das Studieren und Lesen der Bibel uns diese Dinge im Glauben aneignen und uns im Glauben daran erfreuen können und dass sie uns auch motivieren in unserer Nachfolge und in unserem Christenleben. Sie können uns das nicht mehr rauben, aber den Genuss können sie rauben und uns auch hindern, dass wir überhaupt diese Dinge kennen. Ich meine, wie viele Christen studieren die Bibel überhaupt nicht und sie sind auch nicht interessiert an Bibelstudium, um die Reichtümer des Glaubens zu erfassen. Und den Ratschluss, den ganzen Ratschluss Gottes kennenzulernen. Ja, wer steckt dahinter? Die haben ein Interesse. Und da haben wir einen Kampf zu bestehen. Und da wird gesagt, seid stark in dem Herrn. Aber ich habe hier auf dem Blatt geschrieben, Vers 10, endynamuste ist im Griechischen ein Durativ. Nicht einfach seid stark, sondern erstarket, werdet immer stärker. Das ist wie 2 Timotheus 2, Vers 1. Da sagt Paulus zu Timotheus, du nun mein Kind, erstarke in der Gnade. Ja, ein Kind muss wachsen. Und immer mehr zunehmen. Und da auch, wie gesagt, wir sollen stärker werden im Herrn. Und dann wird gesagt, das Problem ist der Teufel mit seinen Listen. Griechisch für List steht hier Methodeia. Also der Teufel handelt strategisch, planmäßig in seinem Vorgehen. Er handelt nach Schematas, also die sich bewährt haben in Jahrtausenden der Erprobung. Und was Methodeia auch beinhaltet, ist ein strategisches Vorgehen verbunden mit verführerischer Hinterlist. Aber das Ganze ist in der Mehrzahl. Listen. Nicht nur List, Methodeia, sondern in der Mehrzahl hier. Das heißt, der Teufel hat ganz verschiedene strategische Pläne. Und auch gut angepasst an die unterschiedlichen Personen und unterschiedlichen Beschaffenheiten. Ja. Aber interessant, es wird hier nicht gesagt, vermöget gegen die Macht des Teufels. Der Herr Jesus hat am Kreuz den Teufel besiegt und seine Macht gebrochen. Aber wir haben es zu tun mit seiner List. Und das darf man eben nicht unterschätzen. So haben wir diesen Kampf gegen geistliche Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Vers 12. Ja, in Epheser 1 haben wir gelernt, wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Und jetzt sehen wir, aber dort gibt es Feinde. Und es ist so, der Teufel hat bis heute Zugang zum Himmel. Wie damals in Hiob 1 und 2. Und das wird erst enden, unmittelbar vor der großen Drangsalszeit. 3,5 Jahre vor der Wiederkunft Christi als König. Dort wird er definitiv von Michael und den ihm unterstellten Engeln Gottes aus dem Himmel geworfen. Auf die Erde. Und dann weiß er, jetzt habe ich nicht mehr viel Zeit. Nur noch 1260 Tage. Und er ist so wütend, dass der schlimmste Weltkrieg aller Zeiten losbrechen wird. Aber bis dahin hat er eben Zugang in die Himmelswelt und er klagt die Gläubigen an. Er ist der Verkläger. Teufel, Diabolos, haben wir hier. Das bedeutet Verleumder. Und eigentlich Diabolos, das heißt Durcheinanderwerfer. Ja, das Wort Ball ist verwandt mit Bolos. Also alles durcheinander machen. Aber eben nicht allgemein. Diabolos meint eben ein Verleumder. Und wir wissen, Verleumdung kann unter Menschen so viel durcheinander anrichten. Ja, da sagt man, dem. Und das kann die Beziehungen belasten und das kann eine Eigendynamik entwickeln. Kennen wir alles. Das ist richtig teuflisch. Eben diabolisch. Das Wort Satan haben wir auch im Neuen Testament, zum Beispiel in Offenbarung 12. Das ist Hebräisch, das war Griechisch. Das ist Hebräisch und heißt feindlicher Ankläger. Also einer, der vor Gericht geht und aus einer bösen Absicht heraus, weil er den Angeklagten hasst, hingeht und versucht, das Beste herauszuholen vor dem Richter gegen. Und so ist der Teufel unser Ankläger, aber wie wir wissen, wir haben einen Advokaten. 1. Johannes 2, Vers 1 sagt, wir haben einen Advokaten bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein für die unsrigen, sondern auch für die ganze Welt. Und dieses Wort Fürsprecher ist das Wort für Advokat. Also der Herr Jesus setzt sich beim Vater für uns ein und spricht unsere Sache gut. Er kann sagen, ja, natürlich war das nicht richtig, aber das ist ein Kind Gottes. Und der Jesus bringt uns auch wieder zurecht, führt uns zur Buße. Eben als Advokat setzt er sich für uns ein. Nun, dieses Thema vom Advokaten wird hier nicht behandelt. Ich habe das nur so gesagt, weil hier erwähnt wird, die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Und da besteht ein Zusammenhang mit diesen Angriffen vor dem Thron Gottes im Himmel. Aber dann wird gesagt, Vers 13, nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag zu widerstehen. Nachdem ihr alles ausgerichtet oder überwältigt habt, zu stehen vermöget. Was ist das, der böse Tag? Ja, das haben wir doch alle schon erlebt. Man steht auf und denkt heute so und ja, und dann geht das los. Wirklich, aber das hat man jetzt gar nicht erwartet. Und wirklich, und dann so schwierig. Das ist, und dann nicht nur das. Nachher kommt noch dieses Telefon. Oh. Wirklich, man muss sagen, das ist plötzlich ein das ist ein böser Tag. Ja, es gibt solche bösen Tage und der Teufel plant strategisch und dann als Überraschungsangriff. Aber wir haben hier diese mutmachenden Worte, wir müssen die ganze Waffenrüstung Gottes nehmen, um an dem bösen Tag widerstehen zu können. Und wir haben sogar die Möglichkeit, überwältigen und dann noch stehen. Nicht am Boden. Sein, nachher. Also das ginge. Und jetzt wird erklärt, was diese geistliche Waffenrüstung umfasst. Und es sind 7 Teile. Ich habe das hier aufgeführt, ganz entsprechend der Ausrüstung eines römischen Soldaten. Erstens Gürtel. Er wird genannt der Gürtel der Wahrheit um die Hüften. Der Gürtel beim römischen Soldaten war dazu da, dass man daran die Scheide mit dem Schwert anhängte. Das trug das Schwert. Also dieser Gürtel ist gerade direkt verbunden mit dem Schwert des Geistes. Aber das ist dann schon Nummer 7 hier. Das Schwert des Geistes. Gehen wir der Reihe nach. Also Gürtel der Wahrheit um die Hüften. Dann zweitens der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Das waren so miteinander verhängte Metallteilchen um den ganzen Brust- und auch Rücken-, Lungenbereich zu schützen. Er wird genannt Brustpanzer der Gerechtigkeit hier. Und er konnte übrigens bei römischen Soldaten gegen 10 Kilogramm wiegen. War schon ein Ding, ja. Dann 3 und 4, das sind 2 Schuhe. Ja, man hat rechts einen und links einen. Dann, darum habe ich das nummeriert, 3 und 4. Es ist in der Mehrzahl, nicht wie Brustpanzer in der Einzahl. Schuhe mit starker Bodenhaftigkeit. Ja, ich habe gelesen aus der Elberfelder CSV Hückeswagen, beschut an den Füßen, in der Mehrzahl, mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Und dann wurde immer wieder erklärt, also diese Schuhe bedeuten eigentlich, wir sollen bereit sein, das Evangelium zu verkündigen. Das sei dieser Teil der Waffenrüstung. Aber ein kleiner Einwand. Bereitschaft heißt auf Griechisch, ich habe das in der Fußnote hinzugefügt, hetoimasia. Und das bedeutet Bereitschaft. Korrekt. Aber es bedeutet auch anderes. In Psalm 89, Vers 15, es ist vom Thron Gottes die Rede, wird dieses Wort in der Septuaginta, in der griechischen Übersetzung, die oft im Neuen Testament zitiert wird, übersetzt mit hetoimasia. Und es geht dort um die Grundfesten von Gottes Thron. Also dieses Wort kann bedeuten Bereitschaft oder auch Grundfeste. Warum übersetze ich mit Grundfeste? Was war die Bedeutung dieser Sandalen, die beim römischen Soldaten so mit Riemen angeschnallt wurden? Das waren Sohlen mit Eisennägeln beschlagen. Und das Wichtige war, das sollte einen absolut festen Stand geben. Und das war lebenswichtig. Im Nahkampf, wenn man dann eben das Schwert benutzen musste, war das natürlich das Ende. Wenn man ausglitt und am Boden lag, dann konnte der Todesstoß kommen vom Gegner. Also dieses Feststehen am Boden, absolut wichtig. Und genau dieser Gedanke ist es hier. Diese Schuhe mit der Grundlage oder Grundfeste des Evangeliums des Friedens. Was bedeutet das? Wir haben das Evangelium geglaubt. Und das gibt uns die Sicherheit, Gott hat uns alle Schuld vergeben. Wir haben Frieden mit Gott. Aber es kann Momente geben, wo man plötzlich irgendwie Zweifel hat am Heil und irgendwie nicht so sicher ist. Und dieser Friede, den das Evangelium uns gibt, geht verloren. Aber dann sind wir eine leichte Beute. Das macht uns gerade so angreifbar. Aber wenn wir wirklich ruhen in Christus und fest sind in unserem Glauben, dass wir wissen, es ist alles in Ordnung, muss keine Angst mehr haben, dann haben wir diese Festigkeit, um dem Feind zu widerstehen. Aber er sucht genau da einzugreifen, wenn man diese Schuhe eben nicht anhat. Es wird hier gesagt, wir müssen die anziehen. Die ganze Waffenrüstung Gottes. Wer diese Schuhe nicht anhat, der ist gefährdet. dann kann man im Kampf zu Fall kommen. Und dann Nummer 5, der Schild des Glaubens wird hier erwähnt. Und zwar gab es ja bei den Römern den kleinen Schild und den großen Schild. Das war auch dieser Schild, der bei den Römern so berühmt benutzt wurde im Kampfverband. Alle Schild nach oben, ja, und dann vor. Und dann konnten die Feinde da schießen mit ihren Pfeilen, aber die ganze Armee konnte gegen eine Stadt vorrücken. Wie ein Dach waren diese Schilde darüber. Und hier ist tatsächlich mit dem griechischen Wort Tyreos, von kommt unser Wort Tür, also so wie eine Tür, die man da oben trägt oder eben da seitlich trägt, da ist das Langschild gemeint, dem sich der Mensch ganz decken konnte. Langschild des Glaubens und dann Helm des Heils, das ist dieser Metallhelm des römischen Soldaten, übrigens mit einem Nackenschutz und Backenschutz auch. Und dann eben das Schwert des Geistes, Nummer 7. Und es ist hier das griechische Wort Machaira, das speziell das Kurzschwert bezeichnet. Die Römer nennen das Gladium. Im Kontrast zu Rhomphaia, das ist dann das Langschwert, das übrigens in Offenbarung 19, 15 erwähnt wird, wenn der Herr Jesus aus dem Himmel kommt und aus seinem Mund geht hervor ein scharfes Schwert, aber das ist Rhomphaia, das große Schwert. Hier haben wir das Kurzschwert, ein Bild von Gottes Wort. Das Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist, wird hier erklärt in Vers 17. Ja, jetzt, was bedeutet das im Einzelnen? Umgürtet mit der Wahrheit. Es ist so, die Hüften und der Gürtel um die Hüfte hat allgemein in der Bibel die Bedeutung von Bereitschaft. Also jetzt auch ganz unabhängig vom römischen Soldaten, in den Häusern der Israeliten, da hat man die Kleider ohne Gürtel so weit getragen, richtig relax, ja, zu Hause. Aber sobald man aufbrach, nach außen ging, Gürtel, ja. Also Gürtel bedeutet so, Aufbruch bereit. Wie war das damals in Ägypten? 2. Mose 12 beim Passa, die mussten ihre Gürtel gegürtet sein, um bereit zu sein zum Aufbrechen. Und so ist der Gürtel eben der Ausdruck von Bereitschaft. Und hier wird gesagt, der Gürtel der Wahrheit. Und so ist es wichtig, dass wir in unserer Gesinnung, jetzt gehen wir dann los, ja, das bedeutet es, den Gürtel anhaben, jetzt gehen wir dann los, müssen wir uns ganz klar sagen, und ich gehe einen Weg der Wahrheit. Dann kommt man nicht in die Situation, dass man plötzlich überrascht wird und, oh, das war ja gar nicht die Wahrheit. Ja? Man muss sich ganz klar vornehmen. So und so und in solchen Situationen, das geht nicht mit irgendwelcher Unwahrheit. Ich stehe 100% zur Wahrheit. Und dann, wenn das eben nicht so ist, dann hat der Teufel sehr leicht ein Spiel. Wenn uns da zu Fall bringt, dann sind wir sehr verletzlich geworden. Und dann der Brustharnisch der Gerechtigkeit, da wird auch das Herz geschützt, ja, und noch mehr innere Organe. Gerechtigkeit. Und auch da ist es wichtig, dass wir eben uns bewusst sind, der Herr Jesus hat durch den Glauben uns gerecht gemacht. Aber diese Gerechtigkeit möchte ich auch in meinem Leben umsetzen. Und das ist ganz wichtig, um nicht angreifbar zu sein für den Feind. Und dann eben die Schuhe, habe ich erklärt. Das ist diese Verankerung in dem Evangelium des Friedens, dass wir diesen Frieden in unserem Herzen haben. Und dann der Schild des Glaubens mit Artikel, der Glaube. Im Neuen Testament haben wir Stellen, da steht einfach Glaube. Und an anderen Stellen, die sprechen von dem Glauben. Der Glaube. Judas, Brief, Vers 3. zu kämpfen für den ein für alle Mal überlieferten Glauben. Da ist gemeint das Glaubensgut. Das, alles das, was Gott uns in seinem Wort geschenkt hat, das ist gewissermaßen dieser Schild. Dieses Glaubensgut müssen wir festhalten. Es geht jetzt weniger hier um das persönliche Vertrauen auf den Herrn. Das ist auch Glauben. Aber der Schild des Glaubens, das ist das Glaubensgut. Und das müssen wir dem Satan entgegenhalten. Dass wir uns darauf berufen und uns darauf stützen. Auf die ganze Wahrheit der Bibel. Der Helm des Heils, auch ganz wichtig, eben, dass wir uns bewusst sind, ich bin gerettet, ich bin ein Kind Gottes. Und das schützt, dass der Feind unsere Gedankenwelt nicht durcheinander bringen kann. Ja? Da. Und das Schwert des Geistes, wie erklärt, das ist das Wort Gottes. Aber hier steht für Wort Rhema, nicht Logos. In Hebräer 4, Vers 12 lesen wir, das Wort Gottes ist eben wie ein zweischneidiges Schwert. Aber dort steht Logos. Logos meint im Griechischen das umfassende Wort. Ja, nicht das einzelne Wörtchen, sondern das umfassende Wort. Und Rhema wird oft gebraucht für das gesprochene Wort oder zum Beispiel einen einzelnen Satz oder ein kurzes Wort. Und darum haben wir hier das Kurzschwert, nicht das Langschwert, wie in Offenbarung 19,15. Hier geht es um den einzelnen Bibelvers. So wie der Herr Jesus bei der Versuchung des Teufels in Lukas 4 mit einzelnen Bibelworten geantwortet hat, so müssen wir dieses Kurzschwert einsetzen und uns auf ganz klare Aussagen der Bibel berufen. Darum ist es so hilfreich, wenn man viele Bibelverse auch auswendig kann, um dieses Kurzschwert einzusetzen. Aber eben, es gibt auch das Langschwert in Offenbarung 19 und das meint dann gerade die Bibel als Ganzes. Wir brauchen beides, die ganze Bibel, aber auch die einzelnen Bibelworte. Und dann, um zum Schluss zu kommen, wird gesagt, und das alles soll verbunden sein mit einer inneren Haltung des Gebets. Zu aller Zeit betend. Wie geht das? Wie mit der Online-Verbindung. Die ist einfach da. Ja? Und dann, so wie Nehemia im Alltag, plötzlich heißt es, da betete ich zu dem Gott des Himmels. Er hatte eine Online-Verbindung. Und das muss bei uns sein, diese ständige Verbindung mit dem Herrn, auch im Alltag, auch in der Arbeit. Und dann wird gesagt, eben, wir sollen beten für alle Gläubigen, für alle Heiligen. Ganz wichtig im Hebräer, im Epheserbrief. Da haben wir immer wieder gehabt, alle Heiligen. Hier wird das ganze Volk Gottes gesehen. Nicht nur die Gläubigen am Ort, alle Heiligen. Und dann sagt Paulus auch für mich, damit mir Rede verliehen werde im Auftrag meines Mundes, um mit Freimütigkeit kundzutun das Geheimnis des Evangeliums. Auch der Apostel Paulus braucht das Gebet und das hat sich ausgewirkt, damit er dann Freimütigkeit hat im Predigen. Freimütigkeit bedeutet, Freiheit haben zu sprechen. Ja, es gibt ja manchmal so Situationen, dass man mit Leuten zusammen und da spricht man am liebsten kein Wort. Ja, man keine Freimütigkeit. Ja, aber was braucht es? So, dass man so Freiheit bekommt und wirklich sich äußert, aus sich herauskommt. Ja, das ist Freimütigkeit. Und man kann eben beten, dass jemand, der das Wort Gottes weitergibt, dass er diese Freiheit bekommt zu sprechen. Auch da, wo sie vielleicht nicht vorhanden ist. Und er sagt, dafür bin ich eben ein Gesandter in Ketten. Er war gefangen in Rom und hat diesen wunderbaren Brief geschrieben. Und dann Vers 21, damit aber auch ihr um meine Umstände wisst, wie es mir geht, so wird Tychikus, der geliebte Bruder und treue Diener im Herrn, euch alles kundtun. Denn ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit ihr unsere Umstände erfahrt und ihr eure Herzen tröstet. Tychikus, der hat Paulus besucht in Rom, in dieser Gefangenschaft, und hat von ihm den Epheserbrief mitbekommen und durfte diesen Brief dann überbringen und gleich auch erklären, also von Italien nach Ephesus, Türkei, und den Gläubigen erklären, wie es dem Paulus genau geht. Und das ist so schön, der Name Tychikus heißt Zufallstreffer. Ja, das war ein Heide. Und die Eltern, die haben ihn so gesehen als, vielleicht nicht gerade ein Unfall, aber ein Zufallstreffer. Ja, es ist also so übel. Es gibt ja Leute, die sprechen von Unfall bei Kindern. Das ist so abscheulich. Ja, wie auch die, die sprechen von Kinder machen. Es ist so etwas Blödes. Und wenn man dann mal weiß, Ehepaar, die sich so ein Kind wünschten, ja, die können erklären, niemand kann ein Kind machen. Und ein Kind ist nicht ein Unfall. Aber eben diese Heiden haben ihm den Namen gegeben, Tychikus. So, Glückstreffer. Ausgerechnet dieser Glückstreffer oder dieser Zufallstreffer muss den Epheserbrief überbringen, in dem erklärt wird, dass wir Gläubige alle geplant waren von Ewigkeit her. Außer Welt, vor Grundlegung der Welt. Nach dem ewigen Ratschluss Gottes. Er hat uns gesehen, zuvor erkannt und dann bestimmt, dass wir seine Kinder werden sollen. Das ist schon fantastisch. Da können die Eltern denken, was sie wollen. Das geht weiter zurück in die Ewigkeit. Und Vers 23, Friede den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit allen denen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben in Unverweslichkeit. Amen. So hört dieser Brief auf. Nicht einfach Shalom, Friede, sondern Friede, Liebe, Glauben und dann noch Gnade. Und es ist eben ein Brief, der wirklich für Gläubige geschrieben sind, die den Herrn Jesus richtig lieben, in Unverweslichkeit. Und denen gibt er Licht über diese wunderbaren Ratschlüsse Gottes, die uns helfen, eben in dem grauen Alltag, ja, das ist nicht immer grau, aber er kann sogar grau sein, aber da diese himmlische Stellung, die wir haben, auf einer ganz normalen Erde zum Ausdruck zu bringen, in der Familie, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, in der Ehe. Ja, wir wollen noch beten zum Schluss. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns diesen wunderbaren Epheserbrief geschenkt hast und dass wir ihn studieren dürfen. Und auch heute, nach 2000 Jahren, dürfen wir diese Gedanken verstehen. Weil sie nicht Gedanken sind von einem Menschen, geschrieben im Gefängnis von Rom, sondern es sind die Ratschlüsse des Vaters. Und so möchten wir dir, Gott und Vater, danken, dass du diesen Ratschluss gefasst hast von Ewigkeit her. Und wir dürfen staunen. Du hast uns gekannt und geliebt von Ewigkeit her und eingeplant in diesen herrlichen Ratschluss. Schenke uns Gnade, dieses Wort umzusetzen in unserem täglichen Leben zu deiner Verherrlichung. Amen. Amen.